Ja, wie du schon sagtest, ich werde heute fortfahren mit der Betrachtung biblischer Frauen. Es wird die letzte sein, vorerst. Mal gucken, ob ich noch eine finde. Und die für mich schwierigste habe ich für den Schluss aufgehoben. Ich möchte unseren Blick heute auf Tamar lenken. Die Geschichte von Tamar ist eine etwas sperrige Geschichte. Sie erschließt sich uns nicht so auf den ersten Blick. Und ich habe vorhin auch gesagt, ich glaube, wenn einige könnten, würden sie diese Geschichte aus ihrer Bibel rausreißen. Es sind Inhalte drin, das liest man einfach nicht so gerne, sondern dass wenn man ein moralisches Fundament hat. Aber lasst euch überraschen, ich denke, die Geschichte hat uns auch einiges zu erzählen. Eine Geschichte, die mit unseren heutigen Moral- und Wertevorstellungen schwer zu verstehen ist. Unsere Hauptperson Tamar, eine Kanaaniterin, heiratet in die Familie des Juda ein. Juda, bisschen rekapitulieren, ist der vierte Sohn von Jakob. Und er ist einer der bedeutenden Söhne, wie wir dann später, wenn man aufmerksam in der Bibel liest, dann auch noch erkennen kann. Er ist einer der Stammväter Israels. Für Tamar alles Paletti, hat eine gute Partie gemacht, ne? Gut eingeheiratet. Doch die Ehe von Er, so hieß der älteste Sohn von Juda, und Tamar dauert nicht lange. Er war ein Mensch, der alles andere als gottgefällig lebte, und er musste schon früh sterben. Tamar, die junge Witwe, hat nun ein schweres Los. Sie hat keine Kinder und steht vor einer sehr ungewissen Zukunft. Und ich lese es einfach mal aus unserem Text. Die Geschichte von Tamar ist zu finden in 1. Mose 38. Damals trennte sich Juda von seinen Brüdern und zog zu einem Mann aus Adulam namens Hira. Dort sah er die Tochter eines Kanaaniters namens Schua. Er heiratete sie und schlief mit ihr. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Juda nannte ihn Er. Dann wurde sie wieder schwanger und gebar einen zweiten Sohn. Den nannte sie Onan. Ihren dritten Sohn nannte sie Schela. Zur Zeit seiner Geburt wohnten sie in Kesib. Juda verheiratete seinen ältesten Sohn Er mit einer Frau namens Tamar. Doch sein Erstgeborener tat, was Jahwe missfiel, und Jahwe ließ ihn sterben. Da sagte Juda zu Onan: Schlafe mit der Frau deines Bruders und vollziehe die Schwagerehe mit ihr. Du bist verpflichtet, deinem Bruder Nachkommen zu verschaffen. Weil Onan wusste, dass das Kind nicht ihm gehören würde, ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, den Samen auf die Erde ausfließen und verderben. Er wollte seinem Bruder keine Nachkommen verschaffen. Das missfiel Jahwe, und er ließ auch Onan sterben. Nach dem damaligen Brauch sollte der Bruder des Er, Onan, Tamar zur Frau nehmen und mit ihr die gewünschten Nachkommen zeugen. Es ist ein altes Gesetz, wir können das nachlesen, in 5. Mose, dort steht, wenn Brüder auf demselben Grundbesitz wohnen und einer von ihnen stirbt, ohne einen Sohn zu hinterlassen, dann soll seine Witwe keinen Fremden außerhalb der Familie heiraten. Ihr Schwager soll zu ihr kommen, sie zur Frau nehmen und die Schwagerehe mit ihr vollziehen. Der erste Sohn, den sie dann zur Welt bringt, soll den Namen des verstorbenen Bruders weiterführen, damit dessen Name in Israel nicht untergeht. Onan wusste aber, dass diese Kinder, die Tamar zur Welt bringen würde, nicht als seine eigenen gelten würden, sondern als die seines verstorbenen Bruders. Was eigentlich eine wichtige soziale Funktion erfüllen sollte, nämlich die Absicherung der Tamar, missfällt Onan. Wenn schon Kinder, dachte er sich, dann meine eigenen. Kinder, die auch meinen Namen tragen und die mein Erbe haben sollen. Und Onan praktizierte eine Art Empfängnisverhütung, wie wir sie heute unter dem Namen Coitus Interruptus kennen. Gott missfiel dieses Verhalten und er ließ auch Onan sterben. Die Kirchen haben diese Textstelle auf seltsame Weise interpretiert. Ich bin damit noch als Junge selbst groß geworden. Man hat damit den Jungs früher Angst eingejagt. Der Begriff Onanie, kennt ja jeder, lässt sich auf den Onan und auf diese Textstelle zurückführen. Man hat also die Selbstbefriedigung von jungen Männern als Onanie bezeichnet, so ist ja auch heute der Fachbegriff dafür, und man hat Kindern, den Jungs damit gedroht, wenn du das tust, dann wird Gott dich strafen. Nun ist Tamar wieder alleine. Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar: Bleib jetzt als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schelah alt genug ist. Denn er befürchtete, dass auch dieser sterben würde wie seine Brüder. So ging Tamar zur Familie ihres Vaters zurück. Jahre vergingen, da starb Schua, Judas Frau. Juda hatte noch einen dritten Sohn, Schelah. Doch der war noch zu jung, um zu der damaligen Zeit Tamar zu heiraten. Und insgesamt hatte Juda in seinem Herzen auch Angst, vielleicht auch seinen dritten Sohn zu verlieren. Vielleicht hat er gedacht, die Tamar ist eine Hexe und wer sich auf sie einlässt, für den wird es bitter enden. Also schickte er Tamar sicherheitshalber zurück zu ihrer Familie. Sollen die sich doch um sie kümmern. So war Tamar aus dem Weg und konnte nicht auch noch seinen dritten Sohn ins Verderben stürzen. Für Tamar ist das eine Situation, mit der sie sich überhaupt nicht abfinden kann. Eine junge Frau ohne richtige Aufgabe soll ihr Leben im Witwenstand verbringen. Keine Witwe von 70 oder 80 Jahren, die ihr Leben gelebt hat, sondern eine junge Frau in der Blüte ihres Lebens soll lebendig begraben werden im Hause ihrer alten Familie. Das empfindet sie als eine tiefe Demütigung und als das Schlimmste, was ihr überhaupt passieren kann. Als kinderlose Witwe hatte sie in der damaligen Gesellschaft keinerlei Ansehen. Sowohl von der Gesellschaft als auch von ihrer Familie wird sie als unnütz angesehen. Sie hat keine Familie, sie hat keine Kinder, sie taugt zu nichts. Sie hat keine Nachkommen in die Welt gesetzt, die ihr Fortbestehen, das Fortbestehen ihrer Familie sichern könnten. Tamar wünschte sich alles andere, als für den Rest ihres Lebens als kinderlose Witwe dazustehen. Sie sehnte sich danach, ein Leben in Würde zu führen und Verantwortung zu übernehmen für eine Familie und einen eigenen Haushalt. Sie war absolut nicht zufrieden mit dem Anschluss an ihre Herkunftsfamilie, der ihr mitleidig gewährt wurde. Sie will ihr Leben leben und nicht in der Blüte ihres Lebens lebendig begraben werden. Als ihre Schwiegermutter stirbt, entwickelt sie einen Plan. Als die Trauerzeit vorüber war, ging Juda mit seinem Freund Hira aus Adulam nach Timnat zu den Schafscherern. Als Tamar erfuhr, dass ihr Schwiegervater zur Schafschur nach Timna ging, legte sie ihre Witwenkleidung ab, verhüllte sich mit einem Schleier und setzte sich an den Eingang von Enachim, das am Weg nach Timna liegt. Denn sie hatte bemerkt, dass Schela erwachsen geworden war und sie ihm dennoch nicht als Frau gegeben wurde. Als Judah sie so verschleiert erblickte, hielt er sie für eine Hure. Er ging zu ihr hin und sagte, lass mich mit dir schlafen. Denn er merkte nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Was gibst du mir, wenn ich dich lasse, erwiderte sie. Ich schicke dir ein Ziegenböckchen von meiner Herde, versprach er. Gut, sagte sie, du musst mir nur ein Pfand da lassen. Was für ein Pfand willst du denn haben, fragte er. Dein Rollsiegel mit Schnur und den Stab in deiner Hand, erwiderte sie. Er gab ihr, was sie wollte und kam zu ihr. Hier haben wir so eine kleine Karte, da wo der rote Punkt ist, ist Timna. Es ist mitten auf dem heutigen Gebiet von Israel, ganz oben am linken Rand kann man das Blaue sehen, da ist das Mittelmeer. Also es ist, damals gab es ja Israel, so wie wir es kennen, nicht. Es ist ja vor der Zeit von Israel gewesen, aber wir können es so ein klein bisschen räumlich einordnen. Ein Bild von Marc Chagall, der die Szene dargestellt hat. Vorne ist Tamar, hinten ist Judah mit dem Stab in der Hand, der sich ihr nähert. Als ich die Geschichte gelesen habe, musste ich natürlich sofort an Fasching denken, wo man sich auch verkleidet mit einem Schleier, mit einer Maske vor dem Gesicht, wo man anderen etwas vortäuscht, was gar nicht ist. Mit unseren heutigen christlichen Moralvorstellungen können wir das Verhalten der Tamar natürlich nicht vereinbaren. Auch damals, unter damaligen Maßstäben, war Tamars Verhalten nicht einwandfrei. Wenn wir Tamars Handeln verstehen wollen, müssen wir aber ein klein bisschen unsere moralische Brille abnehmen. Wenn wir diesen Text lesen, schauen wir alle ein klein bisschen durch eine gefärbte Brille. Wir müssen versuchen, Tamars Motive zu verstehen. Nach dem Gesetz, ich habe es vorhin angezeigt, nach dem Gesetz hatte sie das Recht, Kinder und eine eigene Familie zu haben. Für die Schwagerehe wäre ja noch Schela da gewesen, der jüngste Sohn von Juda, der in der Zwischenzeit auch erwachsen war. Doch Juda verweigerte ihr dieses Recht und verdammte sie zu einem Leben als Witwe, gleichbedeutend mit dem innerlichen Tod mitten im Leben. Um sich ihr Recht zu verschaffen, greift sie zu dieser List. Der Zweck heiligt die Mittel. Dieses Sprichwort ist ein Zitat von Niccolò Machiavelli. Machiavelli war ein Staatsphilosoph in der Renaissance in Italien, der hat diesen Spruch geprägt. Aus den Lehren von Machiavelli hat sich der Machiavellismus entwickelt. Und das bezeichnet eine rücksichtslose Machtpolitik, die die Erhaltung des Staates und die Staatsräson über alles stellt, sich von keinerlei moralischen Bedenken, üblicherweise eingehaltenen Normen und gegebenenfalls rechtlichen Grenzen einschränken lässt. Also man kann tun, was man will, Hauptsache man erreicht damit sein Ziel. Zumindest hat man den Machiavelli so interpretiert. Ob er es wirklich so in dieser Konsequenz gemeint hat, das möchte ich so nicht behaupten, aber man hat ihn so interpretiert und das hat natürlich viele Gegner auf den Plan gerufen, die sagten, das kann doch nicht sein. Und einer, der das anders formuliert hat, ist auch ein sehr bekannter, Karl Marx, der hat gesagt, wenn der Zweck die Mittel heiligt, dann ist der Zweck unheilig. Ist ja logisch, wenn Machiavelli sowas sagt, dann muss einer, der den Sozialismus ganz oben auf seine Fahnen schreibt, der muss das ja relativieren. Ne? Also wenn der Zweck die Mittel heiligt, dann ist der Zweck unheilig. Schauen wir, wie wir am Ende diesen Satz interpretieren können. Schauen wir, wie es Tamar weitergeht. Ja, sie wurde schwanger. Also dieses Stell dich ein mit Juda hatte Folgen. Sie ging weg von dort, legte den Schleier ab und zog die Witwenkleider wieder an. Nun schickte Juda seinen Freund aus Adulam mit dem Ziegenböckchen los, um das Pfand einzulösen. Aber die Frau war nicht mehr zu finden. Er fragte die Leute im Ort, wo ist denn die Geweihte? Andere Übersetzer sagen, wo ist die Prostituierte, wo ist die Dirne? Die Geweihte, ich habe lange gesucht, es kann nur die Erklärung sein, dass das ein Begriff ist für eine, es gab ja mehrere Arten von Prostituierten, dass Juda dachte, es ist eine religiöse Prostituierte, die einem religiösen Kult geweiht ist. Also das soll nicht sagen, dass Tamar heilig oder geweiht war. Ich wollte nur den Text nicht verändern und durch ein anderes Wort ersetzen. Also, er fragte die Leute im Ort, wo ist die Geweihte, die Dirne, die ich hier in Enachim am Wege saß. Es gibt hier keine Geweihte, sagten sie. Da kehrte er zu Juda zurück und sagte, ich habe sie nicht gefunden. Auch die Leute dort kennen keine Geweihte. Soll sie die Sachen behalten, sagte Juda, sonst machen wir uns noch zum Gespött. Ich habe ja das Böckchen geschickt, aber du hast sie nicht gefunden. Etwa 3 Monate später wurde Juda berichtet, deine Schwiegertochter Tamar hat sich mit einem Mann eingelassen und sie ist sogar schwanger geworden. Führt sie aus dem Ort hinaus, befahl Juda. Sie soll verbrannt werden. Als man sie hinausführen wollte, schickte sie, Tamar, jemand zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, schau dir dieses Rollziegel, die Schnur und den Stab genau an. Von dem Mann, dem das gehört, bin ich schwanger. Juda sah sich die Sachen genau an und sagte, sie ist im Recht. Die Sachen gehören mir. Ich hätte sie meinem Sohn Schela zur Frau geben müssen. Er nahm sie bei sich auf, schlief aber nicht wieder mit ihr. Tamas List scheint ja erfolgreich zu sein. Sie wurde schwanger. Aber nun sehen wir ein Bild von Doppelmoral. Eine Doppelmoral, wie wir sie auch heute tagtäglich erleben können. Der Gang des Juda zur Prostituierten ist völlig normal. Und der soll auch ganz geschäftsmäßig abgewickelt werden. Zahlung gegen erbrachte Leistung. Es ist ein Preis vereinbart worden und Juda, der Ehrenmann, der er ist, schickt seinen Freund mit dem Ziegenbock zu Tamar. Als er dann aber einige Wochen später erfuhr, dass seine Schwiegertochter Tamar schwanger war, ordnet er für sie die Strafe für eine Ehebrecherin an. Sie sollte vor die Tore der Stadt geführt werden und dort verbrannt werden. Doch genau genommen war sie ja keine Ehebrecherin. Sie war Witwe. Und Tamar war Witwe und Juda war Witwer. Wenn schon Strafe, dann für beide. Juda begriff nicht, dass er Tamar mehr oder weniger in diese Situation überhaupt erst gebracht hatte, weil er ihr seinen jüngsten Sohn verweigerte. Und nun sollte Tamar für den Bruch einer Ehe bestraft werden, die Juda überhaupt gar nicht erst hat zustande kommen lassen. Es scheint für Tamar alles verloren zu sein. Doch es ist noch nicht aller Tage Abend. Auf dem Weg zum Scheiterhaufen präsentierte sie Juda die Pfänder, die sie von ihm hatte. Siegelring, Schnur und Stab. Dinge, die Juda ganz eindeutig zugeordnet werden konnten und die ihn als Vater, als Urheber von Tamas Schwangerschaft identifizierten. Juda erkennt, dass er total falsch liegt und er bekennt sich zu seiner Schuld. Das ist von ganz wichtiger Bedeutung, dass ein so mächtiger Mann, ein so einflussreicher Mann sich zu seiner Schuld bekennt. Das ist schon Größe. Gerade als Sippenoberhaupt hat ihn das bestimmt viel Überwindung gekostet. Und er erkennt auch, was das eigentliche Problem war. Er hatte Tamar das ihr zustehende Recht verweigert, welches sie sich nun mit List erkämpft hatte. Sein weiteres Verhalten gegenüber Tamar ist ehrenhaft. Er nimmt sie in sein Haus auf, in seine Familie, aber er berührt sie von dem Moment an nicht mehr. Er respektiert ihren Witwenstand. Das ist umso höher zu bewerten, als uns die Bibel von keinerlei weiteren Frau des Juda berichtet, von keiner Nebenfrau oder sonst irgendwelchen Beziehungen. Das Erbe Judas und sein Segen wird also auf den Nachkommen der Tamar liegen. Und das ist die tiefere Bedeutung und das Gewicht im Verhalten von Juda. Ich habe hier einen kleinen Stammbaum, der uns das aufzeigt. Wir haben oben rechts den Juda, seine Frau, die Schua, die Kanaaniterin war. Dann geht es nach unten zur Tamar, die auch Kanaaniterin war. Die hatte zwei Söhne, den Sera und den Peres. Und in der Linie des Peres kommen wir zu dem König David und letztendlich zu Jesus. Ein ganz bedeutender und wichtiger Stammbaum. Tamar wird also die Stammmutter von Jesus. Ist auch so im Matthäus-Evangelium erwähnt. Dies ist umso bemerkenswerter, als sie eine Kanaaniterin war, also keine Israelitin. Ich finde, dass sich Gottes Plan gerade an solchen feinen Details aufzeigt. Dass wir an solchen Details sehen, wie umfassend und wie genial Gottes Plan ist. Dadurch, dass er in den Stammbaum, in die Linie von Jesus, Heiden, Kanaaniter einbaut, dass er Frauen mit, in Anführungsstriche, zweifelhaftem Verhalten solche wichtigen Funktionen einräumt. Da ist die Tamar, wir haben vor einigen Wochen von Rahab gehört, die genauso auch in diese Linie hineingeht. Dann sehen wir Ruth, die eine Moabiterin war. Also der Stammbaum von Jesus ist selbst wieder eine Sache, die es sich lohnt zu betrachten. Und aus diesem Ganzen dürfen wir den Schluss ziehen, dass Gottes Segen auf Tamars Handeln lag. Kein einfacher Schluss. Aber Gott hat Tamars Verhalten gesegnet und das, was daraus entstanden war. Der Zweck heiligt die Mittel. Halt, fehlt mir ein Bild. Mir fehlt ein Bild. Ich habe so ein schönes Bild gefunden, muss ich es euch schildern. Da ist es. Es sind zwei Haifische, die schwimmen im Meer und der eine hat sich die Attrappe einer Frau auf den Rücken gebunden. Und man kann lesen, er sagt zu dem anderen, ich weiß, es sieht dämlich aus, aber du kommst damit an jeden Strand heran. Der Zweck heiligt die Mittel. Man darf das natürlich nicht als allgemeine Schlussfolgerung ziehen. Es sind eben nicht alle Mittel gerechtfertigt, um ein Ziel zu erreichen. Aber manchmal ist es angebracht, so wie Tamar, den Mut zu haben und sich über Konventionen und Regeln hinwegzusetzen. Tamar hat sich emanzipiert, wie wir heute vielleicht sagen würden. Und das nicht nur mit positiven Folgen für ihr eigenes Leben. Tamar findet Erfüllung für ihr Leben. Was am Anfang so düster aussah, wandelt sich doch zum Guten. Sie bringt Juda zur Erkenntnis seines Fehlverhaltens. Sie wird von Gott gesegnet und nimmt einen wichtigen Platz in seinem Plan ein. Und ihr Vorbild strahlt bis in die heutige Zeit. Wir dürfen uns Tamar durchaus als Vorbild nehmen, wenn es darum geht, mutig zu sein, den Mut zu haben, sich über Regeln und Konventionen hinwegzusetzen. Nicht über alle, aber über manche, die uns hindern, bestimmte Dinge zu tun. Der Zweck heiligt die Mittel. Nicht immer, aber manchmal schon. Vielleicht ist es hilfreich, das Augenmerk auf den Zweck zu richten. Wenn das, was ich erreichen will, nicht heilig ist, wird es auch nicht durch die heiligsten Mittel heilig werden. Jetzt muss ich euch ja noch erzählen, wie es mit der Tamar weiterging. Kurz vor der Entbindung stellte sich heraus, dass Tamar Zwillinge bekam. Während der Geburt streckte einer der beiden seine Hand heraus. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, wie wichtig es bei den Israeliten war, dass das Erstgeburtsrecht und das Erbe und der Segen geregelt war. Also hat die Hebamme einen roten Faden um das Handgelenk gebunden und sagte, das ist der Erstgeborene. Der zog seine Hand aber wieder zurück und sein Bruder kam zuerst heraus. Mit was für einem Riss hast du dir den Vortritt verschafft, sagte die Hebamme. Deshalb nannte man ihn Peres Riss. Erst dann kam sein Bruder heraus, an dessen Handgelenk der rote Faden war. Ihn nannte man Serach, Rotglanz. Tolle Geschichte. Wie werdet ihr aus dem Bauch heraus entscheiden? Wer von den beiden ist der Erstgeborene? Wem von den beiden steht das Recht des Erstgeborenen zu? Schwere Frage, ne? Die Hebamme hat es gut gemeint, hat ihm einen roten Faden um die Hand gewickelt, aber Gott wollte anders. Gott wollte anders. Gott wollte, dass Peres der Erstgeborene ist. Gott wollte, dass der Segen des Juda auf Peres liegt und nicht auf dem anderen. Mir fiel da auch spontan wieder eine andere Geschichte ein. Es gab da schon mal zwei Brüder. Der eine hieß Esau, der andere hieß Jakob. Jakob war der Vater von Juda. Und da ging es auch um das Recht der Erstgeburt. Und da hat auch einer nach dem Motto gehandelt, der Zweck heiligt die Mittel. Er hat sich das Fell eines Ziegenböckchens auf die Unterarme gelegt, weil er eigentlich eher glatt war. Und sein Bruder, der Esau, war so ein Raubein, ging zum greisen, fast blinden Isaak und hat ihm die Arme hingestreckt. So quasi daran kannst du erkennen, dass ich es bin. Und hat sich den Segen abgeholt. Und auf wem lag der Segen Gottes? Auf Esau oder auf Jakob? Der Segen lag auf dem Betrüger. Der Segen, ich muss es ja deutlich sagen, der Segen lag auf Jakob. Und warum? Weil Gott ihm diesen Segen versprochen hatte. Ja, der Zweck heiligt die Mittel. Nicht immer, aber manchmal. Ich finde, es ist wichtig, im Auge zu haben, was ist der Zweck? Der Zweck muss ein guter sein. Wenn der Zweck kein guter ist, kann es noch das heiligste Mittel sein, kann es noch der schönste, frommste Spruch sein. Der Zweck wird dadurch nicht geheiligt. Ernst Reinhardt hat das etwas umformuliert. Er sagte, der Zweck heiligt die Mittel. Was aber heiligt den Zweck? Es ist bei der ganzen Betrachtung von grundlegender Wichtigkeit, den Zweck vor Augen zu haben. Der Zweck muss ein guter sein. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ist es mit den Mitteln und dem Zweck? Mir ist eine Geschichte eingefallen aus dem Neuen Testament. Jesus kommt in den Tempel. Er sieht die Menschen, die da Handel treiben, die Vögel, Opfertiere verkaufen, was weiß ich was alles, die aus dem Vorhof des Tempels eine Bahnhofshalle gemacht haben. Was macht er? Er peitscht sie aus dem Vorhof des Tempels hinaus. Ein heiliger Zweck. Die müssen aus dem Tempel raus. Aber waren die Mittel auch heilig? Man kann darüber nachdenken. Aber manchmal ist es eben wichtig, zu solchen Mitteln zu greifen, um seinen Zweck zu erreichen. Ich wünsche euch, dass ihr von Tamar das Vorbild ihres Mutes nehmt. Das Vorbild, zu dem zu stehen, was sie tun muss und was sie für richtig hält. Ich möchte euch aber gleichzeitig den Mut machen, bei all dem, was ihr tut, einen Blick auf den Zweck zu richten. Auf das, was ihr erreichen wollt. Und dann eure Mittel daran ausrichtet, würde Gott das so tun wollen? Und dass ihr auf seinen Heiligen Geist hört, der euch im Herzen das Gespür gibt, ob das, was ihr tut, richtig oder falsch ist. Amen.